Jetzt sind wir wieder da. Unsere Fahne steht im Staub und man sieht uns in der Nacht. Du hast nie geglaubt, dass man fliegen kann, doch du siehst, wir waren da. Du bist aufgewacht und dieser Traum von dir ist wahr. Es sind Spuren auf dem Mond und wir haben sie gemacht. Unsere Fahne steht im Staub und man sieht sie in der Nacht.
Ella, endlich war das. Spuren auf dem Mond. Diese Sendung beschäftigt sich, ich hatte es eingangs gesagt, zu einem nicht unerheblichen Teil mit dem Thema Vorurteile. Und Vorurteile haben ja nun die Eigenschaft, manchmal zuzutreffen, oft aber eben auch nicht. Und insoweit spiegelt sich in Vorurteilen so ein Konflikt wider, den wir in dieser Gesellschaft an vielen Ecken und Enden spüren, nämlich der Konflikt zwischen Glauben und Wissen. Vereinfacht gesagt, sehr vereinfacht gesagt. Ich weiß, für diesen Satz könnte ich wahrscheinlich heftig kritisiert werden. Und das ist auch völlig in Ordnung, denn es ist etwas komplizierter. Aber das Wissen und das positive Wissen vor allen Dingen um technisch-naturwissenschaftliche Zusammenhänge ist für den Wohlstand dieser Gesellschaft völlig unverzichtbar. Und das kann man mit Glauben gar nicht aufwiegen. Und da stellt sich dann die Frage, was müssen wir denn tun, um insbesondere schon an den Schulen die besten Möglichkeiten zu schaffen, um sagen zu können, insbesondere Mathematik macht unseren Kindern Spaß. Mit dieser, besser gesagt, solchen Fragen befasst sich Lars Meyer-Jensen, der seit 2024 an der hiesigen Health and Medical University eine Professur für pädagogische Psychologie hat. Ich habe mich mit ihm vor einiger Zeit über die wesentlichen Erkenntnisse aus seiner Forschung und die Schlussfolgerungen für seine eigene Arbeit, für die Arbeit von Grundschullehrenden und für die Gesellschaft unterhalten. Ein wichtiger Befund dieser Arbeit ist unter anderem, dass die Vorstellung einfach falsch ist, dass der Großteil der Bevölkerung und der Großteil der Schüler ein ziemlich ablehnendes Verhältnis zu Mathematik hat. Das Gegenteil ist danach richtig. Die Forschung besagt, dass 67% aller Grundschulkinder der vierten Klasse Mathematik mit Freude erleben und im Mathematikunterricht sich wohlfühlen. Und in der Gesellschaft sieht es, soweit man weiß, jedenfalls ganz ähnlich aus. Aber es trifft eben auch zu, dass die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen der Auffassung ist, dass das Risiko des Versagens und der Bloßstellung im Fach Mathematik besonders hoch ist. Aber hat das mit Mathematik etwas zu tun? Ist das nicht eher eine Frage der Didaktik? Lars Meyer-Jensen gibt uns in diesem Gespräch hierüber weitere Einblicke. Wenn man sich mit pädagogischer Psychologie befasst, welches Interesse steckt dahinter bei demjenigen, der sich damit befasst?
Das Interesse speist sich aus zwei Perspektiven, würde ich sagen. Einmal ein großes Interesse am Menschen, was er erlebt, wie er sich verhält, wie wir das erklären, wie wir es beschreiben, erklären und vorhersagen können. Und auf der anderen Seite das große Interesse, wie lassen sich pädagogische Settings optimal gestalten? Wie können Menschen sich perfekt bilden im Grunde genommen, wenn wir das jetzt mal als ganz großes Ideal formulieren? Und wenn wir überlegen, mit wie viel Lernen wir uns beschäftigen im Alltag, dann ist das eine alltägliche Frage, die uns, wenn ich jetzt pathetisch sagen würde, uns in jeder Minute unseres Alltags begleiten würde. Man braucht ein Interesse am Menschen und an Bildung. Ja, so würde ich sagen.
Umfasst pädagogische Psychologie auch den Bereich der Bildung in der Familie? Also im Regelfall von den Eltern zu den Kindern?
Ja. Oder manchmal auch umgekehrt? Ja, immer mehr. Also den Weg von den Kindern zu den Eltern nicht so stark tatsächlich. Das ist interessant, dass Sie das ansprechen, weil das ist wirklich eine Forschungslücke. Aber von den Eltern zu den Kindern schon. Das ist auch was, was Sie in den letzten Jahren sehen, was immer mehr an Relevanz gewinnt in der Forschung auch, weil wir gesehen haben, dass große Überraschung, viele Kinder eher zu Hause in ihren Familien sehr viel lernen und gebildet werden. Vielleicht manchmal mehr sogar, gerade wenn wir so die ersten zwei Schuljahre zum Beispiel sehen, manchmal mehr als in der Schule möglicherweise, je nachdem in welchem familiären Umfeld die Kinder aufwachsen. Und da spielt die Familie dann tatsächlich eine sehr große Rolle, ne? Und wir sehen ja auch zum Beispiel, inwieweit familiäre Merkmale unsere Bildungshistorie beeinflussen. Trauen wir uns ein Studium zu oder nicht, weil in meiner Familie vielleicht jemand studiert hat? Oder habe ich vielleicht auch Angst davor zu studieren? Habe ich aber vielleicht auch Angst davor, das Studium nicht zu schaffen, weil ich aus einer Familie komme, wo alle studiert haben? Ne? Ich habe mich letztens mit einer Freundin unterhalten, da sind in der Familie alle ProfessorInnen. Sie hat keine Professur. Ne? Wo man jetzt sagen würde, ja, das kann trotzdem ein sehr, sehr schönes Leben sein, aber das macht natürlich was mit einem. Ne? Und solche Sachen guckt sich auch die pädagogische Psychologie an. Ja.
Sie befassen sich in Ihrer Forschung mit dem Fach Mathematik bei der Ausbildung von Grundschullehrenden.
Ja, richtig. Mhm.
Welche Fragen wollen Sie dabei klären? Welche Forschungsmethoden wenden Sie dabei an?
Also ich gucke mir ganz speziell an, wie sich Grundschullehramtsstudierende in mathematischen Lern- und Leistungssituationen fühlen. Also welche Emotionen sie dabei haben, weil wir wissen aus der Forschung, dass das, was ich fühle in diesen Situationen, was damit macht, wie viel ich lerne und vielleicht auch, wie gerne ich später dieses Fach auch eigentlich unterrichten möchte. Wir haben ja in Deutschland die Besonderheit, dass Grundschullehrkräfte eigentlich als Generalistinnen ausgebildet werden. Wir haben das Klassenlehrerprinzip in Deutschland. Das heißt, theoretisch sollte eine Grundschullehrkraft mehr oder weniger alle Fächer unterrichten können. Das heißt, sie haben damit auch die Wahl, ob sie Mathematik unterrichten wollen. Die vermeintliche Wahl, weil praktisch werden alle Mathematik unterrichten, ob sie es wollen oder nicht, aufgrund des Lehrkräftemangels auch. Und wenn wir aber wissen, dass da Grundschullehramtsstudierende vielleicht Angst haben oder beschämende Situationen erlebt haben, das ist jetzt das, was ich ganz stark erforsche, also in der Schule oder auch im Studium, dann gucke ich mir an, was passiert mit denen eigentlich? Wie machen die eigentlich später Unterricht? Fangen die dann auch an, ihre SchülerInnen zu beschämen oder vielleicht gerade nicht zum Beispiel? Was für ein Verständnis haben die dann von Mathematik eigentlich? Und wissen die dann noch viel in Mathematik oder nicht? Also das hat natürlich auch viel dann damit zu tun.
Was wissen wir denn darüber, wie sich Grundschullehrende gegenüber Mathematik fühlen, wie sie dem gegenübertreten? Haben Sie da ein paar Zahlen?
Ja, also eine Zahl, die mich immer wieder, also vorweg muss ich erstmal sagen, die Mehrheit findet Mathematik angenehm. Das ist auch in unserer Gesellschaft so. Die Mehrheit in unserer Gesellschaft findet, dass Mathematik ein positiv besetztes Fach ist. Das vergisst man immer ein bisschen, weil das Bild, glaube ich, in der Gesellschaft ein anderes ist. Aber eine Zahl, die mir nicht aus dem Kopf geht, das ist eine Studie, die ist allerdings jetzt schon 12 Jahre alt, die hat gezeigt, dass über 36% der Grundschullehramtsstudierenden Fach Mathematik sich als mathematikängstlich beschreiben. Also die sagen, ich werde nervös, ich bin angespannt, ich mag es eigentlich nicht. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund, was ich gerade gesagt habe, dass die meisten über Mathematik unterrichten werden, finde ich es eine unheimlich hohe Zahl. Ich finde es auch in der Allgemeinbevölkerung eine unheimlich hohe Zahl. Die entspricht auch ungefähr der Zahl in der Allgemeinbevölkerung, soweit wir das einschätzen können. Aber das fand ich damals wirklich überraschend, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Ich hätte gedacht, alle müssen doch Mathematik mögen. Ich mochte selbst auch Mathematik sehr, so, und konnte mir das erst gar nicht vorstellen.
Gibt es eine besondere Didaktik für den Mathematikunterricht im Verhältnis zu anderen Unterrichtsinhalten?
Ja, im Grunde genommen kann man sagen, dass jedes Fach eigentlich auch in der Lehramtsausbildung die eigene Fachdidaktik hat. Und auch ihre Berechtigung hat, und weil jedes Fach doch sicherlich auch speziell ist. Wie gesagt, ich bin jetzt eher, arbeite eng mit MathematikdidaktikerInnen zusammen und gucke mir da quasi eher an, was macht das Fach Mathematik dann so speziell. Ne? Ich glaube, jeder, der mal so in die eigene Schulbiografie guckt, wird eine klare Haltung haben, war Mathematik gut oder nicht gut und was ist da eigentlich passiert, was in anderen Fächern nicht passiert ist. Und bei den meisten, die meisten fallen dann ein, Bankrutschen, Eckenrechnen. Das waren so Sachen, die so ganz häufig in Mathematik und früher wirklich sehr häufig eingesetzt wurden. Und das ist zum Beispiel was wir uns auch angucken, was macht das eigentlich dann mit Lernenden? Ne, haben da wirklich alle Spaß oder gibt es da vielleicht auch Personen, die sagen, ich habe hier den Eindruck, ich verliere hier jedes Mal. Ich bin offensichtlich, ich sage es jetzt mal ganz drastisch, ich bin offensichtlich so dumm in Mathematik Und ist das was wir hinnehmen wollen, oder wollen wir Mathematikunterricht so gestalten, dass möglichst alle sich freuen und sagen, das hat wirklich Spaß gemacht? Und das kann sich auch Mathematikdidaktik angucken. Mathematikdidaktik ist natürlich ein weitaus größeres Feld, aber das ist die Stelle, an der ich sozusagen um die Ecke biege und sage, so Leute, lasst uns das jetzt angucken, was können wir tun?
Das führt unmittelbar zu der Frage, ist es zutreffend, was die allgemeine Einstellung, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, so beinhaltet, dass Mathematik eigentlich für den späteren Alltag, für den Beruf eigentlich völlig irrelevant ist? Mhm. Erstens, stimmt das? Mhm. Und zweitens, kann man auf diesem Weg Schülern beibringen, die Bedeutung von Mathematik näher zu bringen? Oder gibt es da viele andere Wege, die sich auch anbieten?
Also das stimmt nicht. Wir brauchen Mathematik in unserem Leben. Wir brauchen noch viel mehr Mathematik in unserem Leben, sogar würde ich sagen. Ich will mal ein Beispiel machen. Ich nehme einen speziellen Bereich der Mathematik heraus, Stochastik. Also wo wir lernen, in Wahrscheinlichkeiten zu denken zum Beispiel. Überhaupt auch eine Vorstellung zu bekommen, was heißt es, dass in diesem Land 82 Millionen Menschen wohnen? Das muss man sich ja erstmal wirklich vorstellen. Was ist das eigentlich? Ne? Wie viele sind das eigentlich? Das sind nämlich mehr als meine Nachbarinnen und Nachbarn, denen ich so begegne im Alltag. Und das ist zum Beispiel auch eine Frage, die Mathematik im Prinzip beantworten muss im Unterricht oder zumindest dieses Denken auch ermöglichen soll. Was ich wirklich von meinen Kollegen in der Mathematikdidaktik gelernt habe und leider nicht in meinem Unterricht damals, in meinem Schulunterricht, ist, dass Mathematik in der Schule, dieses Fach dient quasi dem Zweck, das Denken zu lernen. Wir lernen durch Mathematik zu denken. Wir lernen in stochastischen Zusammenhängen zu denken. Wir lernen in dreidimensionalen Räumen zu denken. Mehrdimensional wird schon schwierig, aber dreidimensional uns Dinge vorzustellen, die wir selber nicht sehen können. Also abstrakte Dinge uns auch vorzustellen. Und ich würde sagen, wenn ich eine Prognose wagen würde fürs 21. Jahrhundert, dann würde ich sagen, das ist sowas von essentiell wichtig, dass wir uns das vorstellen können. Ich finde, wir haben das in der Pandemie ja auch gemerkt teilweise, wie schwer es Menschen fällt, das einzuschätzen. Fangen dann an, Effekte zu unterschätzen oder auch zu überschätzen vielleicht. Und da fand ich das nochmal ganz beeindruckend. Also Mathematik hat eine grundlegende Bedeutung. Und gleichzeitig müssen wir auch aufpassen, dass wir die Bedeutung nicht überhöhen. Man kommt auch durchs Leben, wenn man vielleicht nicht so gut in Mathematik ist. Dann kann man auch ein sehr erfolgreiches Leben führen. Aber wir als Gesellschaft insgesamt müssen der Mathematik Raum geben. Und wenn ich mir die Ergebnisse von Schulleistungsstudien der letzten Jahre angucke, wie PISA zum Beispiel, dann habe ich den Eindruck, dass wir das nicht im Umfang, also im großen Umfang tun. Dass wir Mathematik wirklich diesen Raum geben.
Gehört eigentlich Statistik auch zur Mathematik?
Ja, Statistik gehört zur Mathematik. Wird auch in den Schulen interessanterweise immer mehr unterrichtet. Als ich damals noch zur Schule gegangen bin, war das noch nicht so der Fall. Heutzutage wird das schon stärker unterrichtet. Genau. Ist natürlich der Stochastik sehr, sehr nah.
Ja. Ich komme deswegen auf die Frage, weil nach meinem Eindruck Statistik in der öffentlichen Berichterstattung zum Beispiel durch Medien einen immer größeren Raum einnimmt. Wir erfahren Gesellschaft immer mehr durch statistische Erhebungen und Untersuchungen. Mhm. Und es gibt viele, die statistisch hohe Werte gleichsetzen mit Kausalitäten.
Ja, absolut. Ja.
Ja. Und das ist aber meistens gar nicht der Fall.
Das ist meistens gar nicht der Fall. Ich glaube, das hat auch unterschiedliche Aspekte vielleicht nochmal. Also auf der einen Seite sammeln wir in der Gesellschaft unheimlich viele Daten mittlerweile auch, die irgendwie aufbereitet werden wollen und auch vermittelt werden wollen. Gleichzeitig haben wir wenig Zeit, das zu tun. Also wenn ich in den Nachrichten mir eine Tagesschau zum Beispiel angucke, dann haben die wenig Zeit, das vielleicht zu machen. Wir müssen es also auf einen sehr guten Punkt bringen. Und das erfordert Vorwissen auf Seiten der KonsumentInnen. Und das ist vielleicht nicht immer da. Und dann fangen wir an, Statistiken vielleicht auch falsch zu interpretieren, weil die Interpretation von Statistiken wirklich auch Zeit und Raum braucht. Und dann kommt noch dazu, dass unser Gehirn eigentlich so funktioniert, dass Dinge, die uns sehr bedeutsam erscheinen, die gleichzeitig auftreten, dass wir die kausal verarbeiten, ohne dass das eigentlich kausal gemeint ist.
Was sind die wesentlichen Erkenntnisse aus Ihren Forschungen in dem Bereich? Welche Schlussfolgerungen sind zu ziehen für den weiteren Umgang damit?
Das ist eine sehr große Frage.
Ich bin mir dessen bewusst, ja.
Ich muss einen Teil herausnehmen sozusagen und den beleuchten. Was ich auch gelernt habe durch meine Forschung und durch Zusammenarbeit mit anderen Forschenden in dem Bereich, ist, wie viel Mathematik zum Beispiel auch mit Psychotherapie zu tun hat. Eine wesentliche Erkenntnis, die ich mitgenommen habe und die ich gerne teilen möchte, ist, dass wir oft die Vorstellung haben, jede mathematische Aufgabe muss gelöst werden und es gibt auch immer ein Ergebnis. Ich habe mitgenommen, das stimmt oft nicht. Es gibt Aufgaben in der Mathematik, die wirken auf uns halt erstmal irritierend, aber die haben nicht nur eine Lösung. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich meine SchülerInnen in der Grundschule frage, und damit komme ich auch schon zu der Frage, was ich machen kann im Unterricht, wenn ich frage, wie viel Liter Milch brauchen wir für diese Schule bei uns, damit jedes Kind morgens ein Glas Milch trinken kann? Dann ist das eine mathematische Aufgabe. Aber diese Aufgabe hat nicht nur eine Lösung. Weil ich muss mich fragen, wie groß soll das Glas sein, das jeder Schüler, jede Schülerin trinken soll? Wie viele SchülerInnen haben wir überhaupt an unserer Schule? Sprechen wir nur über SchülerInnen oder sollen die Lehrkräfte vielleicht auch noch ein Glas Milch trinken? Und ich kann das noch größer machen, kann sagen, vielleicht gar nicht nur, wie viel Milch brauche ich, sondern wie viele Kühe brauche ich eigentlich? Und dann muss ich mich beschäftigen, okay, es gibt Kühe, die geben sehr viel Milch am Tag und es gibt Kühe, die geben weniger Milch. Das heißt, ich lerne unheimlich viel und ich kann mich mit so einer Aufgabe locker 45 Minuten, 90 Minuten beschäftigen und lerne mehr, als wenn ich vielleicht 5, 6 Sachaufgaben beantworten soll, die völlig konstruiert wirken, weil irgendjemand meint, er müsste 50 Kilo Kartoffeln auf dem Wochenmarkt kaufen, was kein Mensch tut, glaube ich, ehrlich gesagt. Und da finde ich zum Beispiel, das ist so eine Erkenntnis, das können wir mitnehmen. Oder was ich aus meiner eigenen Forschung auch sehe, müssen wir wirklich SchülerInnen an die Tafel holen, müssen die wirklich vorne vorrechnen und wenn sie einen Fehler machen, müssen wir dann wirklich lachen und sagen, Gott, bist du dumm. Und das passiert wirklich. Wir sehen das in unseren Studien selbst. Grundschullehrer haben Studien berichten, dass sie das in der Schule in großem Maße erlebt haben, dass sie dann auch denken, dass sie dumm sind. ViertklässlerInnen denken das, wenn wir ihnen das sagen.
Und wenn es ihnen nur häufig genug gesagt wird, umso mehr.
Genau, häufig genug, genau. Der stete Tropfen hüllt den Stein. Ne? Aber wir sehen auch, dass manchmal schon einmalige Erlebnisse ausreichen, wenn die sehr intensiv sind, dass sie so prägend sind, dass Personen abspeichern, das ist nicht mein Fach. Okay, das ist eine Sache, das ist auch vielleicht in Ordnung, das zu sagen, aber dann zu sagen, ich bin dumm und ich kann das nicht und ich werde es niemals können. Und das ist ein Problem. Und da sehen wir in unserer Forschung, dass man gerade auf so einer sozialen Ebene, also was passiert zwischen Lehrkräften und SchülerInnen, dass man da was ändern kann, dass man das besser machen kann. Ich muss aber auch dazu sagen, dass viele Lehrkräfte sich sehr viel Mühe alltäglich geben, das zu tun. Ich sehe das auch in Unterrichtshospitationen gesehen. Aber das ist wie so ein Tropfen Tinte, der in 1 Liter Milch gerät. Es reicht ein Tropfen aus, um diese ganze Milch quasi zu verfärben. Und es reicht dann eine Lehrkraft aus, die vielleicht vor 30 SchülerInnen steht, über Jahre hinweg und sich so verhält, dann produzieren wir sehr viele SchülerInnen, die das von sich denken. Da kann ich noch so viele tolle andere Lehrkräfte haben. Und dann wird es problematisch sozusagen.
Ist der Raum, um solche Erkenntnisse in die Praxis zu bringen, groß genug?
Ich erlebe bei Lehrkräften eine unheimlich hohe Bereitschaft, sich das anzuhören und dazu ins Gespräch zu kommen. Ich habe da eigentlich immer sehr viel Offenheit erlebt, ehrlich gesagt. Ich finde es manchmal eher schwierig, an Universitäten Personen, die Mathematik unterrichten oder die Didaktik der Mathematik unterrichten, auch zu überzeugen, okay, es gibt auch Personen, die mögen Mathematik nicht so, weil das sind in der Regel Personen, die natürlich ihr Fach lieben. Das finde ich manchmal schwieriger tatsächlich. Aber bei Lehrkräften erlebe ich eine große Offenheit eigentlich. Auch bei lehrenden Studierenden habe ich da eine sehr große Offenheit erlebt. Wir haben ja auch gerade in Deutschland eine große Initiative, die heißt QuaMatt. Da geht es um die Qualität im Mathematikunterricht. Das ist ein bundesweites Programm, was da aufgelegt ist, wo über 25 ProfessorInnen gemeinsam in so einem Netzwerk arbeiten, mit Lehrkräften in der Praxis wirklich auf Augenhöhe und mit denen gemeinsam erarbeiten, wie kann die Qualität im Mathematikunterricht gesteigert und verbessert werden. Das ist eben so ein Programm, wo es wirklich mit der Praxis gemeinsam gearbeitet wird. Und ich habe noch nie Lehrkräfte erlebt, die nicht bereit waren, an ihrem Unterricht zu arbeiten. Das wäre auch ganz furchtbar, glaube ich, weil das ist ja ihr Job im Grunde genommen, sich da zu verweigern. Auf der anderen Seite mag es natürlich sein, dass die Personen, die sich verweigern, vielleicht begegnen die mir jetzt auch gar nicht. Das kann natürlich auch sein.
Daran schließt sich dann unmittelbar eigentlich meine letzte Frage an. Sie sagen, der Bedarf an Mathematik im Unterricht oder in der Gesellschaft ist groß. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ein paar Punkte erörtert, die dazu geführt haben, dass es vielleicht noch nicht optimal ist. Aber Ihre letzte Bemerkung lässt mich darauf schließen, dass Sie eher optimistisch sind. Ist das richtig wahrgenommen?
Grundsätzlich oder in diesem Punkt?
In diesem Punkt.
In diesem Punkt. Ja, eigentlich schon. Eigentlich bin ich schon, also ich verzweifle manchmal auch. Ich kenne auch Momente, gerade wenn ich mir die Ergebnisse der Schulleistungsstudien angucke, wie gesagt zum Beispiel PISA oder auch IQB-Bildungstrend, dann kann man auch mal verzweifeln, wenn man sieht, die Kurve geht steil nach unten, was den Kompetenzstand der SchülerInnen betrifft in Deutschland. Und auf der anderen Seite denke ich aber, okay, wir wissen um dieses Problem und was für eine tolle Situation, dass wir dieses Problem kennen. Wie furchtbar wäre es, wenn wir das Problem nicht kennen würden und denken würden, so war das ja früher auch mal, wir sind total gut darin, alle sind ganz toll in Deutschland, wir sind das Land der Ingenieure, alle sind gut in Mathematik. Gott sei Dank wissen wir, dass es für viele SchülerInnen nicht stimmt, weil jetzt können wir was dagegen tun. Oder wir sagen, wir tun nichts, dann sind wir ignorant. Aber dann müssen wir gucken, ob wir nachts noch gut durchschlafen können. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen in Deutschland, die ein echtes Interesse daran haben, dass sich das ändert. Und das lässt mich eigentlich immer optimistisch denken oder optimistisch in die Zukunft blicken. Sagen, wir werden das schon hinkriegen. Aber es wird ein Kraftakt auf mehreren Ebenen wirklich. Und weil wir es vielleicht einleitend auch schon mal hatten, das fängt auch in der Familie an. Wir können unseren Kindern nicht sagen, zum Beispiel, du bist ein Mädchen, du musst nicht gut in Mathe sein. Und das passiert. Sowas müssen wir streichen. Und Eltern, die selbst nicht gut in Mathe sind, können ihren Kindern trotzdem sagen, es ist gut und wichtig darin, gut zu sein oder aufzupassen, sich anzustrengen, motiviert zu bleiben in der Schule. Da geht es auch schon los. Und dann brauchen wir Lehrkräfte, wir brauchen Politik, wir brauchen den richtigen Rahmen. Es ist ein Kraftakt, aber ich glaube schon, wir kriegen das hin. Oder wir müssen ignorant sein, wie gesagt. Aber das fühlt sich ziemlich doof an. Das kann ich als Psychologe sagen, damit lebt sich's nicht gut.
Dann habe ich jetzt aber doch noch eine letzte Frage. Ja. Was können wir Medien tun im Sinne, das zu unterstützen? Erstens und zweitens sind zwei Fragen. Wie ist das mit Social Media? Die jungen Menschen arbeiten sehr viel damit oder gehen sehr viel damit um. Hat man da nicht die Möglichkeit, stärker mitzumachen?
Also von Medien würde ich mir manchmal wünschen, ich habe das Gefühl, es ist nur ein Gefühl, aber wenn ich mal den Fernseher einschalte und so durchseppe und in irgendwelchen Talkrunden hängen bleibe, es vergeht fast keine Woche, wo nicht irgendjemand sagt, Mathematik war mein Horrorfach in der Schule und alle nicken sehr empathisch und sagen, ja, das ist furchtbar. Ich würde mir wünschen, dass man das nicht so stark verbreitet, weil wie gesagt, die Zahlen sagen was anderes. Die Zahlen sagen, dass die Mehrheit Mathematik mag eigentlich. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal unangenehme Situationen erlebt hat. Und warum kann man nicht eigentlich auch mal sagen, Mathematik ist ein echt cooles Fach irgendwie. Das erklärt mir zum Beispiel, ob ich Lotto spielen gehen sollte oder nicht. Oder ob ich lieber meine Bildung investieren sollte. Was lohnt sich eigentlich mehr? Das finde ich zum Beispiel, das würde ich mir manchmal von Medien wünschen. Social Media ist ein Riesenpunkt. Meine Kollegin Frau Professor Rosenbach war ja schon bei Ihnen und hat dazu gesprochen. Ich finde Ihre Frage deswegen so schön, weil es den Fokus mal auf etwas anderes rückt. Nämlich nicht nur, was ist so schlimm, sondern wie können wir es nutzen. Ich weiß, es gibt ein paar coole Bildungsinfluencer bei Instagram, die dafür sorgen, dass wir Wissenschaft besser verstehen, dass wir Bildung besser verstehen. Speziell im Bereich Mathematik kenne ich jetzt keinen, aber das mag auch daran liegen, dass ich gar nicht so stark bei Social Media unterwegs bin. Aber das könnten wir sicherlich nutzen. Ich habe manchmal den Eindruck, aber das ist jetzt auch keine Studie, dass eher sich so Bilder verfestigen im Sinne von Mathematik ist ja schlimm und ich brauche das doch für mein Leben nicht. Und wie gesagt, also Kinder und Jugendliche glauben sehr, sehr viel, was wir ihnen sagen. Und gerade auch Social Media durch den Algorithmus, wenn ich das immer wieder bekomme, dann, das finde ich eher doof. Und jetzt spreche ich irgendwie doch darüber, was ich doof finde und gar nicht, wie wir es nutzen können, weil sie vielleicht merken, dass ich da auch ein bisschen lost bin und überlege, ja, wir müssten das mehr nutzen. Und ich frage mich manchmal, muss ich mehr aktiv werden? Müssen KollegInnen aktiver werden? Das wäre ja eigentlich der Auftrag. Und gleichzeitig passiert das nicht. Ja, ne? Und wir überlassen diesen Raum eigentlich dann den Jugendlichen selbst und den jungen Erwachsenen. Was ich okay finde in gewisser Hinsicht, aber es muss vielleicht auch Grenzen haben. Wir müssen da besser hingucken. überhaupt, nicht nur für Mathematik, aber auch dafür.
Schönen Dank.
Vielen Dank.
Das war mein Gespräch mit Lars Meyer-Jensen über das Thema Mathematik bei Lehrenden in Schulen und in der Gesellschaft. Ich hänge einen Song dran, der eigentlich eher überleitet zu dem nächsten Thema, das auch mit Vorurteilen zu tun hat. Eine großartige Fassung von dem Song It's a Man's World, in diesem Fall von Patricia Kaas.
This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing. Nothing without a woman or a girl. Man made the cars to take us over the road. Man made the trains to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing without things about the baby girls and the baby boys. Man makes them happy, 'cause man made them toys. And after man made everything, everything he can, you know that man makes money from other men. This is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl.
Thank you.
This is a man's world. This is a man's world. This is a man's world. A man's world. This is a man's world.
Patricia Kaas war das, und mit dem Ende dieses Songs sind wir in der letzten halben Stunde dieser Sendung angekommen, und ich möchte noch ein Thema nachtragen gewissermaßen, das zum Thema Vorurteile ganz gut passt, und im Hinblick auf dieses habe ich dann auch diesen Song von Patricia Kaas ausgesucht. Es gibt nämlich in Internetforen und Social Media Kanälen Beispiele dafür, in denen echte extreme Männlichkeitsbilder gepflegt werden, Sexismus und männliche Überlegenheitsstrategien, der sogenannten Manosphere. Die Universität Zürich ist in Zusammenarbeit mit Männer.ch, dem Dachverband Schweizer Männer- und Väterorganisationen, der Frage nachgegangen, was die Schweizer Bevölkerung unter Männlichkeit versteht. Dafür wurde eine repräsentative Stichprobe von über 6000 Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren schweizweit über ihre männlichkeits- und geschlechtsbezogenen Einstellungen und deren Zusammenhang mit Ansichten zu Familie, Partnerschaft, Sexualität und Gewalterfahrungen befragt. Es ist das erste Mal, dass solche Daten für die Schweiz vorliegen und wissenschaftlich ausgewertet wurden. Und was hat man dabei herausgefunden? Nun, es gibt einen Alters- und einen Geschlechtsbefund. In der Gruppe der 18- bis 24-jährigen Männer sind die Werte am höchsten bei Einstellungen, die einem restriktiv dominanten Männlichkeitsbild zuzuordnen sind. Und die Hälfte von ihnen ist besorgt darüber, dass richtige Männer, wie es so schön heißt, immer mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Im Gegensatz dazu vertreten junge Frauen wesentlich häufiger egalitäre und offene Geschlechtervorstellungen, was zu einer deutlichen Kluft zwischen den Geschlechtern führt. Auch wenn sich die Einstellungen bei älteren Männern und Frauen zunehmend angleichen, liegen die Werte der weiblichen Befragten in jedem Alter durchgehend tiefer. Und für dieses Einstellungsmuster, das unterschiedliche restriktive Auffassungen von Männlichkeit und Geschlechterbeziehungen bündelt, haben die Forschenden den Faktor M eingeführt. Er steht, wie der Studienleiter Denis Ribot dargestellt hat, ich zitiere ihn, für eine Haltung, die echte Männlichkeit bedroht sieht, verbunden mit männlichen Überlegenheitsansprüchen, Gewaltbereitschaft, Frauenfeindlichkeit, der Verachtung sexueller Minderheiten und der Ablehnung von Gleichstellung. Zitat Ende. Ribot ist Kriminologe und Soziologe am Jacobs Center for Productive Youth Development der Universität Zürich. Und für ihn ist an diesen Forschungen eine neue Erkenntnis herausgekommen, dass, ich zitiere ihn noch einmal, all diese Einstellungen eng zusammenhängen und sich auf eine einzige gemeinsame Grundhaltung zurückführen lassen. Zitat Ende. Insgesamt werden 20% der befragten Männer und 7% der Frauen zur Gruppe mit hohem Faktor M-Werten gezählt. Sie gelten als besonders anfällig für problematisches oder gewalttätiges Verhalten. In der jüngsten Gruppe ist der Faktor M weit verbreitet. Fast jeder dritte Mann zwischen 18 und 24 Jahren, nämlich 31%, gehört zur Gruppe mit den höchsten Werten. Und in der Deutschschweiz ist der Faktor M stärker ausgeprägt als in der west- und italienischsprachigen Schweiz. In Agglomerations- und ländlichen Gemeinden tritt er häufiger auf als in Kernstädten. Demzufolge wirkt sich ein hoher Faktor M-Wert in einer Reihe von Denk- und Verhaltensmustern aus. Hohe Faktor-M-Werte gehen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit einher, traditionelle Arbeitsteilungen innerhalb von Familie und Partnerschaft zu leben. Frauen übernehmen häufiger den größeren Teil der Care-Arbeit, während Männer deutlich öfter als Alleinverdiener fungieren. Solche Männer schreiben Vätern zudem häufiger eine ganz andere Erziehungsrolle zu als den Müttern. Und Jungen müssen in ihren Augen ganz anders erzogen werden als Mädchen. Autoritäres Verhalten und Gewalt in der Kindererziehung werden von diesen Männern als legitim angesehen. Hohe Faktor-M-Werte gehen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit einher, in der Partnerschaft Gewalt auszuüben oder zu erleiden. Laut Denis Ribot erweist sich, ich zitiere noch einmal, Faktor M als konsistenter Risikofaktor in Gewalt in der Partnerschaft, und zwar in beide Richtungen und bei beiden Geschlechtern. Sowohl Männer als auch Frauen mit hohen Faktor-M-Werten berichten häufiger davon, in der Partnerschaft Gewalt ausgeübt, aber auch erlebt zu haben. Das ist kein Widerspruch. Wer in Beziehungen männliche Dominanzansprüche, Geringschätzung von Frauen und Kontrollverhalten als normal einordnet, hat ein höheres Risiko, auf beiden Seiten dieser Dynamik zu stehen. Zitat Ende. Überraschend war allerdings das Ergebnis, dass bei der in der Studie gemessenen niederschwelligen körperlichen Gewalt in der Partnerschaft, Ohrfeigen, Stoßen, Dinge anwerfen, Männer deutlich häufiger von Gewalterfahrungen berichten als Frauen. Das widerspricht klar anderen Datenquellen und Studien. Daraus ist nämlich bekannt, dass Frauen wesentlich häufiger schwere bis hin zu tödlicher Partnerschaftsgewalt erfahren. Aufgrund der Macht- und Kräfteverhältnisse erleben sie Gewalt anders und mit gravierenden Folgen. Sie sind auch weit häufiger von extrem kontrollierender Dominanz betroffen. Männer mit hohen Faktor-M-Werten berichten schließlich häufiger von fehlendem partnerschaftlichen Sex, von Konsum, von Hardcore-Pornografie und häufigerer Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen. Und schließlich hat die Studie gezeigt, dass Menschen mit vielfältiger Bildungs- und Berufsperspektive restriktiven Männlichkeitsnormen seltener zustimmen. Deshalb wird für Präventionsansätze plädiert, die soziale Integration, Chancengleichheit und Reflexion über Geschlechterverständnis miteinander verbinden, insbesondere bei jungen Männern in schwierigen Lebenslagen. Sabrina Carpenter.
You said your phone was broken, just forgot to charge it. Whole outfit you're wearing, God, I hope it's ironic. Did you just say you're finished? Didn't know we started. It's all just so familiar, baby, what do you call it? Stupid, or is it slow? Maybe it's useless, but there's a cuter word for it. Choosing them, amen. Amen. Oh.
Child war das von Sabrina Carpenter. Und ich knüpfe noch einmal an die gerade erwähnte Studie der Universität Zürich. Nur einen Tag nämlich, bevor ich von dieser Studie gelesen hatte, hatte ich über eine Studie der Universität Osnabrück gelesen. Und in dieser gehen die Forschenden der Frage nach, was insbesondere junge Männer an der sogenannten Manosphere fasziniert. Also diesem losen digitalen Netzwerk aus Internetforen, Blogs und Social Media Accounts, das sich intensiv mit Männlichkeit auseinandersetzt und oft frauenfeindliche oder verschwörungstheoretische Inhalte verbreitet. Dieser Frage gehen dort die Psychologieprofessorin Christin Anderson und der Politikprofessor De Juan nach. Dabei befassen sie sich insbesondere mit den Verbindungen der Manosphere zu rechtsextremen Parteien und Gruppierungen. Allgemein würden Forschende seit Jahren einen deutlichen gesellschaftlichen Trend beobachten, sagt Professor Anderson. Junge Männer bewegen sich politisch zunehmend nach rechts, während sich die Einstellungen junger Frauen deutlich weniger verändert haben. Und wörtlich sagt sie, früher galt die Regel, dass eher ältere Männer konservativ wählen. Heute erleben wir eine starke Verschiebung bei jungen Männern. Das sehen wir sowohl in Europa als auch in den USA. Und weiter sagt sie, uns interessiert, wie Online-Communities jungen Männern Erklärungen für ihre Frustrationen liefern, wer angeblich schuld ist, worauf sich ihre Wut richten soll und wie rechte Parteien das politisch nutzen. Zitat Ende. Tatsächlich gäbe es viele ideologische Überschneidungen zwischen den Manfluencern und rechtspopulistischer Programmatik, sagt Professor Alexander De Juan. Manfluencer, wörtlich zitiert, übernehmen die Rekrutierungsarbeit. Sie vermitteln das Gefühl einer männlichen kollektiven Identität und einer gemeinsamen Benachteiligung. Rechtsradikale Akteure greifen das auf und verknüpfen es mit ihrer eigenen politischen Agenda. Zitat Ende. Um diese Mechanismen genauer zu untersuchen, wollen die beiden Forschenden eine Umfrage unter jungen deutschen Männern durchführen. Teilnehmern der Studie werden kurze Videos gezeigt, die typische Inhalte der Manosphere wiedergeben. Zudem sollen ihnen verschiedene Formen von Gegenbotschaften gezeigt werden, die darauf abzielen, die mobilisierende Wirkung der Videos abzuschwächen. Professor De Juan erläutert, wir wollen zum einen wissen, wie sehr junge Männer auf diese Inhalte anspringen und zum anderen, welche Arten von Gegenframing tatsächlich dagegen wirken. Zitat Ende. Und noch eine kurze dritte Meldung zum Thema Manosphere. Am 13. Mai nämlich ist im Saarland vom dortigen Wirtschaftsministerium der Hauptpreis für Journalismus in der Kategorie Video und Multimedia vergeben worden für den Beitrag »Der toxische Sog der Manosphere«. Dieser Beitrag ist online erschienen am 4. Dezember 2025 im Schweizer Radio und Fernsehen. Und die Jury, die zu entscheiden hatte, hat das wie folgt begründet. Ich zitiere. Der visuell aufwendig gestaltete Online-Beitrag von Julian Schmidtli, Pascal Albisser, Keto Schumacher und Marina Kunz zeigen eindrücklich, wie schnell Jugendliche auf TikTok in der sogenannten Manosphere landen können. Einer Social-Media-Subkultur, die von toxischer Männlichkeit, Frauenfeindlichkeit und Selbsthass geprägt ist. Der Artikel verdeutlicht, bereits nach durchschnittlich 5 Minuten Scrollen stieß das Team mit seinen präparierten Test-Accounts auf eine erste toxische Inhalte aus diesem Umfeld. Eine brandgefährliche Entwicklung mit messbaren Auswirkungen auf die psychische Gesundheit junger Männer, wie die Autoren anhand einer Studie belegen. Der Beitrag beleuchtet verschiedene Facetten des Problems und entwickelt durch seine multimediale Aufmachung mit anschaulichen Grafiken, eingebundenen Videos und Illustrationen selbst eine regelrechte Sogwirkung, der man sich bis zum Ende kaum entziehen kann. Gerade im Kontext aktueller Debatten über mögliche Social-Media-Verbote für Jugendliche ein hochrelevanter und aufschlussreicher Beitrag. Zitat Ende aus dieser Bewertung der Kommission, die diesen Beitrag als preiswürdig ausgezeichnet hat. Und wer sich diesen Beitrag einmal selbst anschauen möchte, der Link findet sich dann in unserer Mediathek. Und dazu gibt's noch einen Song von Rihanna.
Musik. was alright. I can't even sleep and I can't get it out my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing. I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. And I took his heart when I pulled out that gun. Rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Man down, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Expect me to do if you're playing me for a fool. I will lose my cool and reach for my firearm. I didn't mean to lay him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking. Now he's no longer living, so I'm about to leave town. Yeah, 'cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. Took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, mama, mama, mama. I just shot a man down in Central Station. And in a nigga, and a nigga life so soon. When me pull the trigger, pull the trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. Me say one man down. Oh, me say ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. When me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord have mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge please give me minimal. Run out of town, none of them can't see me now, see me now. Oh mama, 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 I just shot a man down in Central Station.
Ganz zu Anfang dieser Sendung, die jetzt zu Ende geht, in die letzten 10 Minuten einbiegt, hatte ich erwähnt, dass heute Paul McCartney Geburtstag hat, 84 wird er. Und deswegen habe ich noch das eine oder andere rausgesucht, was dazu eigentlich ganz gut passt. Von Paul McCartney wird gesagt, er könne Stimmen unheimlich gut imitieren, und von diesen angeblichen Imitationen habe ich Let Me Roll It herausgesucht, ein Song, in dem McCartney selbst sagt, er klinge wie Lennon, ohne das eigentlich beabsichtigt zu haben. Und zu seinem Verhältnis zu John Lennon habe ich dann noch Here Today, gewissermaßen eine Hymne auf die gemeinsame Zeit, herausgesucht, in der sie sich vielleicht nicht immer gut verstanden haben, die aber eine wunderbare Zeit war. George Harrison nahm wahrscheinlich im Januar 81 in seinem Heimstudio das Lied All Those Years Ago auf, das ursprünglich für Ringo Starr vorgesehen war, als Hommage für Lennon aber neu aufgenommen wurde. Dafür änderte Harrison den Text und lud Paul und Linda McCartney sowie Danny Lane ein, den Hintergrundgesang beizusteuern. Da Starr schon bei den ursprünglichen Aufnahmen im November 1980 Schlagzeug gespielt hatte, waren bei dieser Aufnahme erstmals alle drei noch lebenden Beatles an einem neuen Song beteiligt. Wir fangen an mit Let Me Roll It. Während im Hintergrund Paul McCartney mit der Stimme von John Lennon weiterläuft, habe ich mich von euch allen zu verabschieden. Bedanke mich bei denjenigen, die zugehört haben, fürs Zuhören und hoffentlich fürs Weiterempfehlen dieses Senders und dieser Sendung und überhaupt und sowieso. Und habe noch ein paar wenige kleine Hinweise für Veranstaltungen in Erfurt in diesen Tagen mitzuteilen. Heute um 18 Uhr, also dann, wenn diese Sendung hier schon fast vorbei ist um 20 Uhr, dann seid ihr um 18 Uhr natürlich zu spät dran. Diese Veranstaltung hat dann schon stattgefunden oder sie ist noch am Laufen. Die Erfurter Hochschulgruppe von Amnesty International lädt nämlich ab 18 Uhr alle interessierten Menschen zu einem gemeinsamen Picknick in den Nordpark ein. Bei dem Picknick gibt es die Möglichkeit, mit den ehrenamtlichen Unterstützenden von Amnesty International ins Gespräch zu kommen, sich zu vernetzen oder vielleicht sogar dabei zu bleiben und sich zusammen für Menschenrechte weltweit einzusetzen. Der Treffpunkt ist um 18 Uhr vor dem Haupteingang der Universität in der Nordhäuser Straße. Von dort geht es dann gemeinsam in den Nordpark. Bringt euch gern Picknickdecken, Snacks und Getränke mit. Morgen findet hintereinander an verschiedenen Orten der Kulturortswechsel statt mit der Überschrift Erfinderkinder. Eine Clownin ist mit ihrem Köfferchen unterwegs, um Geschichten zu erzählen. Dabei läuft nicht alles wie geplant, doch mit spielerischer Intuition, Objekten und ihrem Koffer und der Fantasie des Publikums entstehen echte Abenteuer. Ein interaktives Straßentheater, das beweist, in jedem von uns steckt ein Erfinderkind. Das Ganze fängt um 14 Uhr an beim Kleinkindspielplatz gegenüber der staatlichen Grundschule an der Geraaue, Bukarester Straße 4. Um 14.30 Uhr geht's dann weiter auf dem Spielplatz Auenteich, um 15.30 Uhr auf dem Spielplatz des Freizeitzentrums Ried und um 16.30 Uhr an der Radrennbahn auf dem Spielplatz. Well, knowing you, you probably laugh and say that we were worlds apart. Und mittlerweile singt Paul McCartney Here Today und erinnert an die Zusammenarbeit mit John Lennon. But as for me, I still remember how it was before. Am Samstag gibt's im Theater Die Schotte in der Schottenstraße 7 ein Improvisationstheater, ein spontanes Spiel nach Vorschlägen des Publikums. Echt interaktives Theater, bei dem jeder der Darsteller alles können muss. Am Samstag, dem 20. um 20 Uhr. What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there with a smile. And if I said I really loved you and was glad you came along. Und ebenfalls am 20., also am Samstag um 18.30 Uhr allerdings schon, findet das Sommerkonzert des Königin-Luise-Gymnasiums in der Alten Oper in der Gorki-Straße 1 statt. Auf der Bühne stehen das Symphonische Jugendblasorchester, die Juniorband, unsere Bläserklassen sowie der Schulchor. Außerdem freut sich das Gymnasium, den Unichor der Universität Erfurt als Gastensemble begrüßen zu können. Im Hintergrund jetzt läuft All Those Years Ago von George Harrison mit den anderen damals noch lebenden Beatles Ringo Starr und Paul McCartney zusammen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenend, freue mich auf das nächste Mal und verabschiede mich wie üblich mit dem Wunsch, bleibt gesund und uns gewogen. Tschüss, euer Reino. Someone who abandoned all, we're living in a bad dream.